This is Viva Con Agua.
Water is a human right. Das hier ist ein Podcast, aber nicht irgendein Podcast, sondern der Podcast von Viva Con Agua und der Welthungerhilfe. Es geht hier um Menschenrechte, auch um eine Petition. Wenn das für dich nach Kampf klingt, dann wollen wir dich inspirieren, denn für uns ist Wasser pure Lebensfreude. Vor 15 Jahren haben wir Viva Con Agua gegründet. Damals war die Zahl der Menschen ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser bei 1,2 Milliarden. Heute sind noch 580 Millionen Menschen ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser. Es scheint so, als wäre die Vision Wasser für alle keine Utopie. Gemeinsam mit meinem alten Schulkameraden und Edeljoker Michael Fritz werden wir in diesem Podcast mit mehreren Menschen darüber sprechen, warum auch sie davon überzeugt sind, dass eine nachhaltige, sozialere und gerechtere Welt keine Utopie ist. Seid dabei, schaltet ein, werdet Fördermitglied, be part of the family. Alle für Wasser, Wasser für alle. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, die wunderbare, meistens lachende Lola Viper zu What is Human Right, Viva Con Agua.
Hallo.
Hallo Lola. Gibt es Momente, wo du nicht so viel lachst? Um mal so.
Ja, na klar. Also vor allem, wenn ich auf dem Pott sitze, da bin ich primär höchst konzentriert. Das schon mal vorweg. Aber ansonsten, natürlich gibt es Momente im Leben, da geht's mir kacke, da habe ich gar keinen Grund zu lachen. Aber Gott sei Dank, meist bin ich doch eher diejenige, der die Sonne aus dem Arsch scheint. Und da bin ich auch sehr froh drüber.
Ich habe gestern in so einem Gespräch, ich weiß gar nicht mehr mit wem war, gesagt, dass wir so viele von uns so wie Obelix eigentlich sind, dass sie in den Topf der Privilegien gefallen sind und dass wir noch nie uns so um so ganz viele Gedanken machen mussten wie Wasser, Sanitärversorgung, kannst du fast alle Menschenrechte aufzählen, die für uns ja eigentlich eher Standard waren. Ist das?
Ja, ich finde es. Ich finde, es ist wie so ein Sechser im Lotto, dass wir das Privileg haben, in Deutschland groß geworden zu sein, weil du kannst ja nicht entscheiden, wo du geboren wirst, aber wenn man das Glück hat, in Deutschland zum Beispiel geboren zu werden, ich finde, das bringt halt einfach eine Freiheit mit sich, Rechte mit sich, die darf man nicht als selbstverständlich ansehen. Das machen viele und deswegen finde ich es auch ganz toll, dass ihr euch da immer dafür einsetzt, dass man wieder sieht, wie viele Menschen zum Beispiel weltweit nicht das Glück haben, immer, wenn sie an Wasserhahn gehen, laufendes, klares Wasser zu bekommen, sondern die Strecken von Kilometern laufen müssen, um dann mit Glück irgendwie Wasser zu bekommen.
Ist es dir, wird dir sowas bewusster? Also, weil ich habe das Gefühl, je älter ich werde, umso bewusster werden mir genau solche Tatsachen oder Ungerechtigkeiten vielleicht auch auf der Welt.
Voll. Also, wenn ich überlege, du vor ein paar Jahren, also ich bin ja schon eher so ein naiver Brocken, aber so langsam wird es besser und diese Naivität schwindet, je älter man wird. Und damit auch dieses Bewusstsein, bewusster zu leben, bewusster zu konsumieren und einfach dieses, also ich glaube, dieser ganzheitliche Mantel an Bewusstsein, der wächst, glaube ich, wirklich und gedeiht, je älter man wird.
Gibt es Menschen in deinem System, die dir dabei helfen die ganze Zeit? Also bei mir gibt es halt ganz viele, die immer so gegen meinen Kopf gefühlt mit so einem Presslufthammer hauen und sagen, merk dir das mal, check das mal. Auch unser ganzes großes Kollektiv, das eigentlich für mich eher so ein Korrektiv ist, die immer instant Feedback geben. Wer ist das bei dir in deiner Welt?
Also wer mich immer wieder mit dem Presslufthammer bearbeitet, ist meine Mama. Die ist da krass, oder auch meine Schwester oder meine besten Freunde, also vor allem Leute, die eher weniger aus dieser ganzen Medienlandschaft kommen und in der wirklichen Realität arbeiten und leben, weil ich finde, wir sind in so einer krassen Blase und man vergisst es so oft, weil man sich immer denkt, wenn man sich nur noch mit diesen Menschen aus unserer Blase umgibt, ich finde, dann checkt man oft gar nicht mehr, wie die eigentliche Realität aussieht. Und deswegen ist es immer sehr schön, wenn man mit, ich sag mal, normalen und dafür fast schon umso wertvolleren Menschen zu tun hat, die einem einfach sagen, wie der Hase läuft.
Wenn ich mir dich so manchmal in deiner wunderbaren Art und Weise Fröhlichkeit zu versprühen und in der auch hohen Aktivität oder so, in der du unterwegs bist, dann finde ich, bist du das Paradebeispiel für zu sehen, wie viel Arbeit dahinter steckt, ja, vielleicht so eine Position zu erreichen, in der du jetzt bist, als Moderatorin oder auch als, ja, wie stellst denn du dich vor eigentlich?
Ich stell mich voll ungern vor, weil ich nie weiß, ich finde das so, also...
Welches Label gibst du dir selber, Lola?
Die geisteskranke Moderatorin. Also ich sehe mich Gott sei Dank prima als Moderatorin und dann eher sekundär als Content Creator, als Influencer. Ich finde, das ist halt, aber das ist, also diese Betitelung Influencer, die ist ja so widerwärtig. Das klingt wirklich nach so einer richtig derben Krankheit und die will keiner. Also ich finde, oh, ich finde es schwer zu sagen. Also ich bin immer froh, wenn die Leute mich als Moderatorin sehen. Und das reicht mir dann eigentlich auch schon, weil klar, auf Social Media kann man, also ich finde ja Social Media primär gar nicht mal so sozial, sondern oft eher asozial, aber irgendwo sehe ich das dann auch so als meine Aufgabe, da ein bisschen mehr Soziales wieder reinzubringen. Und gerade mit euch, also in der Viva con Aqua Family, ey, da hat man ja so viele geile Ansätze, die man weitertragen kann. Und das finde ich jetzt so ein Glück, weil ich, also bevor ich Viva con Aqua kannte, war mir vieles nicht bewusst, was mir jetzt bewusst ist. Und das kommuniziere ich dann halt auch viel, viel besser, Gott sei Dank. Und die Leute spenden und checken plötzlich, was man mit einem Euro zum Beispiel alles machen kann am anderen Ende der Welt.
Vielen Dank dafür. Bevor ich da reingehe, einmal für mich, ich hatte dieses Thema mit Influencerinnen oder so genauso, dass ich dachte, hey, die Konnotation ist einfach fehl am Platz oder so. Oder, das, oder ne, ich hätte mich nie so... Mittlerweile habe ich das völlig überwunden, weil ich zurück zur eigentlichen Bedeutung gegangen bin. Und Influencer heißt ja nur, du hast einen Einfluss auf Menschen. So, ja. Das heißt, alle, ganz viele Fußballerinnen, Künstlerinnen, Musikerinnen, sind auch alles Influencerinnen, schon lange gewesen, bevor es Social Media überhaupt gab, weil sie haben die Gesellschaft geprägt, so, sie waren tonangebend oder auch Politikerinnen haben Entscheidungen getroffen etc. Das heißt, sie hatten einen Einfluss und den haben sie geltend gemacht. Und nur durch dieses ganze Social Media und dann auch, glaube ich, und das ist ja immer ein schmaler Grat, den können wir gerne auch mal drüber sprechen, in Form, wie man sich darstellt. Und wenn es dann keinerlei, also ich glaube, wo es ja dann herkommt, dieses Influencer, ist ja quasi, wenn es nicht mehr so eine richtige Relevanz hat. Also wenn es dann einfach noch per se um das, um das Social-Media-Welt der zu gefallen und Likes abzustauben und den Algorithmus zu füttern. Und das ist, glaube ich, warum dann so Menschen, die wie du, die einen Impact leisten wollen, die eine Relevanz in der auch in ihrer Arbeit haben wollen, dann natürlich diesen Begriff eher ablehnen. Doch im Kern ist es eigentlich gar nichts Schlechtes.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, würde man mich jetzt eher als, na, wie sagt man denn, als Einflusser?
Also Einflusserin? Klingt sehr komisch.
Hallo, ich bin eine Einflusserin.
Hallo, ich habe gerade mal wieder Einfluss gehabt. Kommen wir doch mal zur richtigen Frage. Hattest du schon mal einen Einlauf? Klingt, also, das, ich kann von meinem eigenen erzählen. Ich hatte mal einen, weil ich als 14-Jähriger immer so starke Kopfschmerzen hatte. Und dann war ich bei so einem Heilpraktiker, wo mich meine Mutter hingebracht hat. Und der hat mir halt einfach erklärt, dass der Kopf mit dem Darm connected ist. Und deswegen hat er erstmal meinen kompletten Darm entleert. Und das war eine der absurdesten, widerlichsten und trotzdem befreiendsten Erfahrungen meines Lebens. Hast du sowas mal gemacht?
That escalated quickly.
Warum reden Sie jetzt über...
Ich glaube, ich hatte noch nie einen Einlauf. Also, ich habe von meiner Mutter immer einen Einlauf bekommen, haha, aber jetzt nie Darm.
Im verbalen Sinne.
Ja, nur verbal, aber nicht direkt. Aber ey, das ist so krass, der Darm, der spiegelt ja den ganzen Körper wieder. Ja. Voll heftig. Also, das ist so krass, was der Darm, man darf den Darm nicht, unterschätzt euren Darm nicht, liebe Leute.
Genauso. Oh Gott. Hast du mal in der Öffentlichkeit über Scheißen geredet? Also, ist das ein Thema,
natürlich,
das du... Ja, okay, thematisierst.
Ja, ich habe zum... Ja, na klar, ich finde ja auch, also ich bin da ja, ne, ich trage ja mein Herz auf der Zunge und deswegen, also wie oft ich schon darüber gesprochen habe, was es zum Beispiel für ein Freiheitsgefühl ist, mit offener Türe zu kacken. Ey, das ist ja das Allergrößte. Wenn ich zu Hause bin und die Tür, die Klotür oder die Badtür offen lassen kann, also das ist für mich Freiheit.
Das ist schön, das ist schon fast, ich sehe eigentlich den Werbespot, wir tauschen einfach das Marlboro-Logo durch das Goldeimer-Logo aus Und dann die Prärie in so einer Wohnung, so leicht dramatische, freiheitsliebende Musik. So. Und Lola Weibert sitzt auf dem Klo und scheißt, that's freedom.
Finde ich gut. Reichen wir direkt ein.
Also ich rede sehr gerne darüber, um dieses Tabu ein bisschen aufzulockern, weil vielen Leuten ist es ja gar nicht so bewusst, aber 4,2 Milliarden Menschen kein Klo zu oder keinen sicheren sanitären Zugang. Das heißt, vielleicht auch keine Hygiene, keine Seife zum Waschen etc., vielleicht keine Türen, ne, weil. Und das ist ja auch, was für dich Freiheit ist, ist auf der anderen Seite, wenn du es natürlich nicht frei wählen kannst, ob du bei offener Tür scheißen musst oder gar keine Tür hast oder in der Open Defecation, also in der freien Wildnis oder in der freien Natur dein Geschäft verrichten musst, dann ist es natürlich nicht Freiheit, weil dann ist es nicht frei gewählt. Naja. Wir haben ja diese Freiheit, die Tür auf und zuzumachen. Und ich glaube halt, solange dieses Thema noch so also tabuisiert wird und darüber noch nicht richtig gesprochen wird, ist es halt auch sehr schwierig, da eine weltweite Veränderung herbeizuführen.
Voll, und ich frage mich immer, warum ist es so? Also klar, es ist für den einen oder anderen ein unangenehmes Thema. Das ist ja wie die Menstruationshygiene. Ja. Es ist für viele ein super unangenehmes Thema, aber ich finde es so wichtig, darüber zu sprechen, dass die Menschen auch erstmal verstehen, was sich hinter diesem Thema noch alles verbirgt. Und also ich kenne wenige, die gerne über das Kacken reden, aber ich mache das super gerne. Und ihr hattet ja auch den, also wann war das denn?
Menstruation and Hygiene Day? 28. Mai.
Ja, genau. Und dann ihr thematisiert halt genau diese Themen, die für andere eklig sind, die als Tabuthema ansehen und abstempeln. Und deswegen finde ich so geil, dass ihr da immer so einen Bruch macht und sich Menschen, die viele als Vorbilder sehen, sich dem so anschließen und so offen darüber sprechen und kommunizieren. Und ich glaube, das verändert schon viel.
Ich werde nie deinen Spruch vergessen, wäre ich Gott, würde ich den Männern die Tage geben. Das fand ich so gut. Glaubst du eigentlich, weil was du gerade gesprochen hast, angesprochen hast, dass es viele eklig finden, das sind federführend Männer, oder? Also so, ja, also ich glaub, kennst du irgendeine Frau, die ihre Menstruation eklig findet?
Nee,
oder aber nicht ich darüber redet?
Nee, also wir Frauen sind sowieso, glaube ich, die widerlichere Variante eines Mannes. Also worüber wir Frauen miteinander sprechen, das ist so, wirklich, das ist so abartig teilweise. Da würde jeder Mann den Raum verlassen und wir Frauen steigern uns da rein, noch und nöcher. Und klar, also Menstruation, es ist nicht geil, wir haben sie leider. Ist ja aber auch, ne, wenn man den Körper als Konstrukt sieht, das hat ja auch schöne Vorteile, man kann Kinder kriegen und so weiter. Aber viele Männer checken, glaube ich, gar nicht, was grundsätzlich so eine Menstruation von einer Frau abverlangt, was Kräfte anbelangt, wie viel Kräfte das zehrt. Und viele Männer wollen da auch gar nichts drüber wissen. Die sind da einfach nur voll, die sind da vollkommen schockiert, wenn man mit denen darüber sprechen möchte und blocken total ab.
Das fand ich spannend. Du hattest den Talk, glaube ich, mit Luisa Dellert, wenn ich alles richtig in Erinnerung habe. Und da hat Luisa auch erzählt, dass ihr Ex-Freund die Menstruationstasse ausgewaschen hat, freiwillig, um das zu supporten, was ich eigentlich geil fand. Was ich allerdings dann eher das andere Extrem, auch teilweise die Kommentare, die dazu unter euren Posts waren und die auch auf dem Streaming-Kanal dann waren von Twitch und so weiter, wo ich gedacht habe, wow, das ist echt, dass es so heftig ist, wie gehst du damit um, liest, also ich meine, du kriegst ja sehr viel auch von so, wie soll man das sagen, ja, ich versuche mal diplomatisch, negativen Kommentaren oder so, also so, wie gehst du damit um, weil du bist ja eine Projektionsfläche für gefühlt alles, also
so. Ja.
So, und wie gehst du damit um? Wie viel lässt du an dich ran? Hast du da eine Mauer aufgebaut? Hast du da Taktiken oder ja?
Ja, also früher hat es mich komplett zerstört, weil ich auch einfach eher unsicher war. Also ich war zwar schon immer laut, aber auch laut oft deswegen, weil ich unsicher war und das dann irgendwie so überspielen wollte.
Kenne ich.
Aber mittlerweile, ja, das ist das Klassiker. So der kleine unsichere Hund, der bellt sehr laut. Und mittlerweile bin ich dabei echt Gott sei Dank komplett drüber hinweg. Also ich habe einmal so einen Shitstorm.
Shitstorm. Aber wir können es auch auf Schwäbisch machen, das Gespräch, gell?
Hat ich sehr gern. Also ich hatte immer einen Shitstorm.
Du musst aber aufpassen, in Berlin bist du nicht gern gesehen, gell? Da mögen Gott, die stimmt. uns nicht.
Ah, also ich hatte einmal einen Shitstorm und dann...
Zu Recht?
Natürlich zurecht. Nee, also ich äußere halt meine Meinung immer sehr, sehr klar. Ja. Und wenn ich was gegen eine Person habe und das in meinen Augen auch gut verargumentieren kann, weil die Person dafür sorgt, dass, weiß ich nicht, antisemitische oder frauenfeindliche Dinge fallen, und es von den Fans angenommen wird, dann sehe ich mich schon im Recht, da, über die Person was zu sagen. Aber wenn du dann als Resonanz bekommst von Fans der anderen Seite, sage ich mal, dass sie dich umbringen, abstechen und dir wünschen, dass du Krebs kriegst und vergewaltigt wirst, dann nimmt es halt schon Ausmaße an, die ekelhaft sind. Und da frage ich mich immer so, ey, wie, also ich habe noch nie über einen Menschen solche Worte fallen lassen. Würde ich auch nie tun, weil, ey, wie kann man denn so hasserfüllt sein und einem fremden Menschen gegenüber solche Dinge äußern? Doch. Und also, wenn du halt weißt, ich hatte da noch die Morningshow bei Big FM gemacht und bin morgens dann um 4 Uhr in der Dunkelheit aus der Tür heraus und guck dir dann schon nach rechts und links so, ey, ist da irgendjemand? Steht da jetzt wirklich jemand mit dem Messer und will mich abstechen? Und ich finde Social Media, das ist so ein Ausdruck der Realität und eigentlich nichts weiter. Aber wenn du dann plötzlich in deiner Realität dich eingeschränkt fühlst und Angst hast, wirklich umgebracht zu werden, dann wird es schon ekelhaft. Aber darüber kam ich Gott sei Dank gut hinweg. Und klar war das im einen Moment schockierend. Ich habe dann alles zur Anzeige gebracht. Ist natürlich auch nichts draus resultiert, ja, ne? Weil die Leute ja dann alle sagen, oh ja, mein Profil wurde gehackt, ich kann da nichts für, das war nicht ich. Und Instagram das Ganze dann so damit irgendwie beiseite legt, das ist ziemlich assi, da muss voll viel passieren. Aber mittlerweile, du, wenn mir jemand irgendeine Hassnachricht schreibt, ich finde es mittlerweile so witzig, mach dann irgendwelche Storys draus, weil ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wer meine Freunde sind, ich weiß jetzt auch, wer meine Feinde sind und damit komme ich mittlerweile gut klar, aber da brauchst du halt auch erstmal eine dicke Haut, die dir wächst. Und wenn du die dicke Haut noch nicht hast, dann tut's klar weh.
Bei hier Klaas Häufer Umlauf und Joko Winterscheidt, sagen wir doch auch die Nachnamen dazu. Long story short, als sie die 15 Minuten gewonnen haben gegen ProSieben, gab es, glaube ich, das Zitat von Frau Passmann oder Vis-a-vis, die gesagt hat, eine Frau in der Öffentlichkeit muss es gehört scheinbar zur Jobdescription einer Frau in der Öffentlichkeit, solche Botschaften zu bekommen und damit umzugehen, ungefragt. Erste Frage, gab es jemals so eine Hassbotschaft von einer Frau, von einem weiblichen Wesen?
Ja, witzigerweise hat mir eine mal geschrieben, oh Gott, da ging es um Vergewaltigung und sie meinte, wenn eine Frau einen kurzen Rock anhat, dann ist sie ja sozusagen ihre eigene Steilvorlage für eine Vergewaltigung. Wow. Wo ich mir noch dachte, so, wenn eine Frau schon so denkt, wie soll denn dann bitte ein zurückgebliebener Mann denken? Das ist ja dann, weißt du, das spielt den ja super stark in die Karten. Und da finde ich so wichtig, dass wir Frauen anfangen, toleranter miteinander umzugehen, dass wir Frauen anfangen, uns füreinander stark zu machen und uns füreinander einzusetzen und uns nicht fertig zu machen. Weil ich habe ganz oft das Gefühl, dass Frauen sich nicht als Freundinnen und Unterstützerinnen sehen, sondern als Feindinnen. Und das muss, finde ich echt, das muss so krass aufhören.
Ja, so Konkurrenz, also das ist ja was man voll oft hört, ne? Dass, oder was ich voll oft gehört habe, so ist es korrekt, dass quasi Männer sich gegenseitig pushen und diese Zirkel und, ne, und beim Bier natürlich und dann, ja, und jetzt lass uns das Business machen und so weiter. Und diese Ebene für Frauen oft schwieriger ist und dass genau diese Frauenzirkel eigentlich passieren müssen und dass Frauen sich genauso unterstützen bei Karriere etc. Eben nicht dieser in Anführungszeichen Konkurrenzkampf oder was du gerade angesprochen hast, ne?
Ja, weil dieser Konkurrenzkampf, der führt einfach dazu, dass unterm Strich jede geschwächt wird, aber wir sollen doch füreinander einstehen und uns stärken, weil am Ende des Tages, wir sind doch alle, das klingt immer so kitschig, ne? Aber ich finde, wir sind alle Schwestern und wir sollten alle dafür sorgen, dass es der anderen gut geht. Und wenn mir eine respektlos gegenübertritt, dann beschimpfe ich sie nicht, sondern versuche das Gespräch zu finden, dass es uns beide am Ende des Tages besser geht. Aber also, das ist wirklich, das ist noch so, so zurückgeblieben. Und da muss diese Solidarität von Frau zu Frau, die muss stärker werden. Und deswegen finde ich es auch ganz stark, dass Frauen wie eine Luisa Della zum Beispiel, dass ich solche Freunde mittlerweile habe, weil die einfach, die sind für mich der Inbegriff von andere Stärken und andere Frauen auch einfach noch, ich sag mal, besser hervorzuheben und unterstützen. Und das wird Gott sei Dank, es wird besser, aber wir Frauen, wir haben noch einen weiten Weg vor uns.
Ja, ich war heute Morgen, kann man ja auch transparent machen, jetzt ist Freitag und am Dienstag kommt er raus, also vor 3-4 Tagen, war ich quasi wirklich, habe ich einen Hut gezogen im wahrsten Sinne vor Luisa, weil ich mir einfach nur angeguckt habe, seit ich sie jetzt auch kenne, seit 2,5 Jahren oder 2 Jahren sowas, welche Karriere sie hingelegt hat, dass sie einen IGTV mit Jens Spahn, ist ja jetzt egal, wer Jens Spahn und so weiter, aber es ist unser Gesundheitsminister und natürlich mit in Zeiten von Corona eine der meistgefragtesten Menschen wahrscheinlich und dass sie einfach, was sie sich erarbeitet hat, und sie ist ja auch eine, die, wow, wo du denkst so, ey, pass auf dich auf, weil du so viel arbeitest und dann auch so viel polarisierende Arbeit, politische Arbeit macht, soziale Arbeit, aktivistische Arbeit, sich dann auch in so vielen Themen und so weiter, die es ja auch quasi aus einer, korrigier mich, wenn ich was Falsches sage, aber eher aus so einer oberflächlichen Fitnesswelt kam und dann selber für sich so erkannt hat, ey, ich will mehr Sinnhaftigkeit, mehr Relevanz im Leben. Und wie sie das geschiftet hat, mit welcher, also da war für mich, ich habe echt einen Hut gezogen, weil ich gedacht habe, wow, die hat sich ein Ziel gesetzt, bam, und sie hat es erreicht jetzt. Kannst du sagen, was du willst?
Lou ist so stark. Das ist so ein Vorbild. Lou ist wirklich, also wer ihr nicht folgt, Luisa Dellert, holt es nach. Die Frau ist wirklich, die ist der Oberhammer.
Und ich meine, das ist ja auch, das finde ich spannend und das ist auch bei dir so, ich meine, für wie viele Ladies, also jetzt, oder Mädchen dann, jetzt bewusst gewählt, ihr damit ja auch Vorbild seid und sagt, ey, guck mal, die kann das, die kann Jens Spahn interviewen, die hat sich das mehr oder weniger independent, das ist kein ARD, das ist kein ZDF, das ist auch nicht wie du jetzt bei TV Noir Now oder so.
Noir.
Ich sag immer TV Noir.
Das ist kein Problem.
TV
Noir, das klingt so düster. Ja. Ganz geil.
Bist du jetzt schon oder erst ab 1.1.?
Nee, ich bin jetzt schon. Ich hab jetzt schon den TV Noir Stempel und freue mich drüber.
Wie viele Viva Con Agua mit Q schreiben, kann ich auch TV Noir sagen. Noch ein bisschen. TV Noir, das heißt komplett independent. Und das finde ich ja auch krass. Das ist ja auch für deine Karriere ein bisschen zu sagen. Klar, du warst Big FM-Moderatorin und trotzdem hast du dir ja mit diesem, sag ich mal, den sozialen Medien, dem anderen Standbein, independent was aufgebaut, was ja nicht auf Big FM beruht, sondern klar, kam dadurch Follower und Aufmerksamkeit und Relevanz und so weiter alles dazu, aber per se hast du ja da ganz viel Arbeit reingesteckt. So, und hast quasi ja diese Karriere mehr oder weniger dir selbst zu verdanken.
Ja. Ja, ich finde, also ja klar, Big FM hat da bestimmt geholfen in gewisser Weise, aber klar, du musst halt, ne, also wenn du das wirklich beruflich machen willst, und dann musst du halt wirklich viel Zeit investieren und auch viel Energie. Und wenn du das nicht tust, dann wird es halt auch nichts. Aber also das ist schon, ich finde es auch immer so geil, ich habe es früher selbst voll unterschätzt. Und dann sagst du, also ich habe klar mittlerweile ein Management, die sagen dir dann schon so, ey, im Idealfall postest du in jeder Stunde auch irgendwas Sinnvolles. Im Idealfall haben die Leute immer irgendeinen Mehrwert von dem, was du postest, und den gibt's, weiß ich nicht. Also bei mir schreiben oft die Leute so, hey, mir geht's besser, wenn ich deine Storys sehe. Gibt's wahrscheinlich auch welche, die schreiben, hey, mir geht's viel schlechter, seit ich deine Storys sehe. Aber das finde ich, also den Out, also zum einen den Input und den Output finde ich mega spannend, und ich bin auch so gespannt, wo das Ganze hinführt. Also die ganze, ich habe vorhin ein Video gesehen, ey, Micha, das hat mich so geschockt. Von einem kleinen, 5-jährigen Mädel, die mit Prada-Tasche komplett krass gestylt so typische Instagram-Videos macht, wie so die typischen Influencer-Uschis. Und das war einfach, also, du kannst dir nicht vorstellen, das war so unangenehm. Die Kleine war geschminkt, sie war perfekt gestylt, wo ich mir dachte so, ey, mit 5 Jahren war ich auf meinem Bauernhof, habe im Schlamm mich gewühlt und gewälzt, und die macht dann mit ihren 5 Jahren irgendwelche krassen Instagram-Videos, und wo führt das alles hin? Also, da bin ich mal sehr gespannt.
Interessante Komponente. Wir sind ja wirklich die letzte Generation, die noch im Schlamm gespielt hat. Nicht, dass die Neuen nicht mehr, doch sie werden sich wahrscheinlich dabei filmen oder so. Also das darf man, ja, und das verändert natürlich komplett also ist ja auch, wenn du hier, ich finde, es war zu wenig betrachtet wurde es, wie hieß die Doku auf Netflix über Social Media?
Social Dilemma.
Social Dilemma. Und wenn du da hörst, dass natürlich die Entwicklerinnen aus Silicon Valley, die es erfunden haben, sagen, dass sie ihre Kinder nicht ranlassen.
Ja.
Das sagt alles. Also das so, ich meine, ganz ehrlich, hast du eine Social Media Sucht, ja oder nein?
Ja, natürlich.
Gut.
Auf jeden Fall.
Wie viel Zeit verbringst du auf Insta?
Und also wenn ich die ganze Arbeit und alles mit reinrechne, wahrscheinlich so am Tag, 4 Stunden, 5 Stunden.
Und das ist nur Insta, ne? TikTok kommt noch.
Boah, nee, bitte nicht. Ich find TikTok so schäbig.
Aber du machst TikTok.
Nee, also meine Managerin, die postet da immer irgendwelche Videos und schickt sie mir und ich finde es immer scheiße. Also okay. Ich find TikTok ist noch inhaltsloser als Instagram. Also korrigiert mich gerne, wenn ich da falsch liege.
Facebook, Twitter?
Bin ich auch raus. Twitter manchmal noch für so ein paar Tweets, die ich politisch witzig finde, aber ansonsten bin ich bei Facebook schon wieder raus. Wie ist es bei dir?
Es geht hier gar nicht um mich und meine Social Media, so Lola. Nein, ich will noch ganz kurz bei dir bleiben. Okay, also ich habe mir eine Sperrung reingestellt nach einer Stunde. So, ja. weil ich auch merke, also es kommt ja zum. Das darf man ja auch nicht vergessen, du hast ja auch noch einen normalen Job. Also du musst ja eine Sendung vorbereiten oder du hast auch andere Termine und andere berufliche Verpflichtungen und so weiter. Und das ist ja bei mir auch so. Und dann kommt dieser Job einfach nochmal on top. So, und ich merke schon, dass, also wenn es eine Sache gibt, für die ich mich auch manchmal schäme, dann ist es am Handy zu sein, wenn zum Beispiel meine Tochter im Raum ist. Oder so, da wo ich einfach so, sich mein ganzer Magen und ich einfach nicht mehr in Selbstliebe sein kann. Weil so, und dann denkt man ja auch, das machen die Apps ja relativ geschickt, dass es alles so eine richtig Relevanz hat. Ja, also ein Game Changer ist zum Beispiel sein Handy, ist echt gewöhnungsbedürftig, vor allem wenn du natürlich mit Medien arbeitest, weil Farbe raus, aber auf Schwarz-Weiß stellen, weil dann triggert die WhatsApp nicht. Die triggert gar nicht. Die Farbe ist halt bewusst gewählt, auch bei Insta und bei allen anderen Messengers. Die Farbe ist bewusst gewählt, weil sie dir eine Signalbedrohung, das ist nicht so, dass die sich mal aus Versehen dieses neongiftige Grün überlegt haben, sondern das triggert ganz unterbewusst was. Da arbeiten halt die krassesten Entwickler daran, die sich überlegen und deswegen Social Dilemma auf jeden Fall angucken.
Bei Social Dilemma merkt euch den Spruch, dieses Zitat, wenn du nicht für das Produkt bezahlst, dann bist du das Produkt. Das finde ich passt perfekt. Ja, ja. Also schockierend, aber das ist das perfekte Zitat aus dieser Serie. Und das ist leider wahr, ne? Wenn du nicht dafür bezahlst, dann bist du das Produkt. Und diese ganzen Algorithmen, das ist so, die kennen einen so gut, was so schockierend ist. Das finde ich krieg da sofort wieder Gänsehaut, weil das ist so eklig. Und wenn du, ne, man denkt ja immer, man wüsste, was diese Apps mit einem machen. Aber die haben da ein Profil von dir angelegt, was ganz genau weiß, wann du wo was gesucht hast. Und das nimmt Ausmaße an, die richtig eklig sind. Und die, glaube ich, auch immer noch schlimmer werden, weil wir ja auch immer transparenter werden. Und die Leute haben ja auch gar kein Problem mehr damit, dass sie alles von sich, wie im Glashaus, dass sie alles von sich äußern und sich komplett scannen lassen.
Wo ziehst du deine Grenze? Also wo ist deine Grenze, was du nicht mehr zeigst?
Die wähle ich immer selbst, je nachdem, also ich zeige schon viel, aber was für mich halt so das Größte ist, ist, wenn ich zum Beispiel in der Heimat wieder auf dem Bauernhof bin und einfach mit den Tieren meine Zeit habe, weil ich finde, es tut so gut, sich einfach mal auszuklinken und da lasse ich auch mein Handy bewusst liegen, weil ich finde, alles, was man über sein Handy filmt, bedeutet unterm Strich, dass du ja was von deinem Erlebnis abgibst, dass du teilweise 50% deines Erlebnisses nicht für dich, sondern für Social Media präsentierst und erlebst.
Ah, das ist
schönen guten Tag, ihr Telefon klingelt.
Ja, das ist so gut.
Sekretariat von Fritz, schönen guten Tag, was können wir für
Sie? Sekretariat, das ist ein altes, also für die Zuhörerinnen unter, was muss ich sagen, unter 10, 15, weiß ich gar nicht, aber das ist wirklich ein altes Festnetztelefon, was es hier im Keller gibt. Und wie oft es schon in genau solchen Momenten geläutet hat, ich liebe alles.
Geil. Aber hat es noch so eine Wellscheibe?
Nee, das leider nicht. Das leider nicht. Schade. Das hat schon Knöpfe.
Ja. Was? Aber das ist ja.
Aber das ist natürlich, finde ich, so spannend. Und so ein Telefon ist eigentlich auch relativ symptomatisch dafür, welche exponentiellen Entwicklungen einfach. Ne? Also ich meine, wenn du das vor 20 Jahren Leuten, die auf die Straße gegangen sind, vor 40 Jahren eher gegen den gläsernen Bürger, ne? Also die 68er, das ist sogar noch länger her, mein Mathe, 50 Jahre ist es schon her, die dafür auf die Straße gegangen sind und wir alles, also ich mache da auch kein, mir ist es scheißegal, so, ey, ich habe nichts zu verstecken, ich verdiene 4.000 Euro brutto bei Viva Con Agua, sage ich jedem so, was soll ich, so, ich gebe jetzt nicht komplett alle Daten raus, aber eigentlich hat das Internet alle Daten von mir. Mhm. So, die haben nur kein Foto von meiner Tochter, Obwohl, Gott sei Dank. Stimmt auch nicht ganz. WhatsApp hat das natürlich, muss ich sagen. Deswegen, es gibt ja auch so eine krasse Doku über Kinderpornografie auf ARD. Seitdem habe ich auf jeden Fall nie wieder ein Nacktfoto meiner Tochter quasi per WhatsApp. Also man teilt dann jetzt, wird jetzt perfide sonst, ne? Aber man teilt natürlich mit seiner Frau oder der Familie mal ein Foto, wo die Kleine im Pool ist oder irgendwas sozusagen. Aber das sollte man nicht über WhatsApp machen, weil das relativ schnell irgendwo auftauchen kann und so weiter.
Das ist so heftig.
Das ist völlig absurd, ne? Also wenn man denkt, da ist man safe und ich glaube, viele machen es halt, also ich mich eingeschlossen, ich habe darüber auch bis zu dieser Doku nicht nachgedacht, dass es quasi dieses Leck da gibt, sozusagen, ne? Wenn man dein Insta knacken würde, dann, da lacht sie schon. Wie viele Karrieren werden ruiniert?
Einige.
Mats Hummels hat es mal gesagt, irgendwo in einem Fußball-Podcast, glaube ich, dass wenn sein WhatsApp gehackt werden würde, wäre die Karriere vorbei.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Aber da wollte ich eigentlich gar nicht raus. Wie entscheidet Lola Weipert, was sie unterstützt und was nicht? Ich kann mir vorstellen, bei über 300.000 Followern und und der Präsenz, die du hast, wirst du oft angefragt von sozialen Organisationen. Und wie entscheidest du, was du machst und was du nicht machst?
Also wenn es mit Viva anfängt und mit Aqua aufhört, unterstütze ich die E-Mails dann immer.
Blankoscheck.
Die werden immer akzeptiert. Gut, also für mich gibt es, je nachdem wie. Also ich bin da schon egoistisch. Also je nachdem, wie relevant ich die Organisation finde und versuche das Ganze so zu transportieren, was ich glaube, was für die Menschen am relevantesten ist, demnach entscheide ich. Also deswegen habe ich jetzt aber zum Beispiel auch den Social Sunday entwickelt, dass ich meine Reichweite einfach den Leuten schenke, die sie verdient haben. Das heißt, dass ich jeden Sonntag zum Beispiel eine Story und ein Posting mache, also eine Story mit, keine Ahnung, fünf Sequenzen, wo ich, zum Beispiel für euch jetzt, das ist ja halt schon geplant für Sonntag.
Haben wir schon gemacht. Die eine Story war super. Naja, jetzt in der Retro-Perspektive, es kommt ja am Dienstag und am Sonntag hast du es quasi gemacht. Und es war ja diese unfassbare Story mit Barack Obama, den du da zufällig getroffen hast und dann...
Ja, nein. Genau.
Quatsch,
genau das. Und alle so, hey, was reden die da? Ich verstehe es nicht. dass ich zum Beispiel für euch Werbung mache für Goldeimer und Rassismus ist für den Arsch und euer Klopapier. Oder dass ich, was hatte ich denn vor kurzem? Da hatte ich zum einen...
Weißer Ring.
Oh Gott, wie heißt es? Weißer Ring. Dann habe ich... Also jeden Sonntag lasse ich sozusagen für meine Community mir irgendwelche Vorschläge geben, für wen ich Werbung machen soll. Und dann sagen die mir, hey, irgendeine Auffangstelle für kranke Katzen oder Hunde oder Gott weiß, da gibt es ja so viele verschiedene. Ja. Um Bäume zu pflanzen, kann man da Gutscheine verschicken und so weiter oder spenden. Und 1 Euro reicht, um einen Baum in Gott weiß wo zu pflanzen. Solche Sachen. Und das poste ich jetzt immer sonntags, dass ich da einfach, ich habe meine Reichweite so lange so sinnlos genutzt und das muss sich jetzt endlich mal ändern, weil mittlerweile kriege ich halt irgendwie, also man hat ja schon eine Verantwortung und wenn man die nicht nutzt, finde ich es halt asozial. Und ich habe sie selbst lange genug nicht sinnvoll genutzt und war lange genug selbst so ein Dulli und das muss ich halt ändern. Und ich finde, das muss sich eigentlich bei jedem ändern, der eine große Reichweite hat. Und auch mit kleiner Reichweite ist eigentlich scheißegal. Hauptsache man versucht, irgendeinen guten Impact zu leisten.
Ich bin ja ein riesen Fan davon. Ich hatte ja auch das Glück, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die uns auch immer wieder ihre Accounts gegeben haben. Luke Mockridge, so wie sie alle heißen, Ripke mehrfach oder auch auch Fan von Felix Lobrecht, Attention Please, der das ja auch super macht damit, die Aufmerksamkeit. Ja. Also von daher absolut richtig. Eine Sache, die ich perfide finde bei dieser ganzen Insta-Welt, ist, dass in dem Moment Menschen wie du auch von Werbung sprechen, weil du quasi, wenn du es nicht, korrigier mich, wenn ich jetzt was Falsches sage, wenn man es quasi nicht namentlich erwähnt, also wenn man nicht sagt, das ist eine Werbung, auch unbezahlt, kann man dann natürlich hinschreiben bei einer sozialen Organisation, aber dann kann man gesperrt werden, richtig?
So ist. Ich weiß nicht, ob man gesperrt werden kann, aber es gibt ja den Verband sozialer Wettbewerbe oder sowas heißt der, der, keine Ahnung, ich kenne mich da ja, ne? Im Rechtswesen kenne ich mich herzlich gut aus, genauso gut wie im Fußball. Aber das Problem ist, dass wenn du, das fängt schon an, wenn du einen Nike-Pulli trägst und man dieses Nike-Logo sieht, dann machst du ja unterschwellig Werbung. Ob das jetzt ein selbstbezahlter Pulli war oder nicht, ist einmal dahingestellt. Das ist denen dann auch egal. Aber dann musst du ab dem Moment, wo du eine Werbung, also eine Marke oder eine Organisation kommunizierst oder auch noch postest namentlich, machst du Werbung und musst Werbung dazu schreiben, auch wenn sie unbezahlt ist. Ja. Und das ist so bescheuert mittlerweile, dass du alles, ob es selbstgekaufte Sachen sind oder Sachen sind, die du geil findest und auch noch Geld dafür bekommst, weil du sie eben in die Kamera hältst. Du musst ja für alles als Werbung kennzeichnen und die machen da keinen Unterschied mehr. Auch wenn du dir den Beleg hinklatschst und sagst, ey, ich habe den Pulli vor 4 Jahren selbst gekauft, ja, ist uns egal, da steht Nike drauf. Das sehen deine Follower, die fühlen sich unterschwellig jetzt motiviert, den Pulli zu kaufen, also ist es Werbung.
Also das hat auch eine positive Seite, ja, quasi, dass halt das nicht passieren, also soll, dass quasi unterschwellig ja quasi diese Werbung betrieben wird. Ich finde es halt gerade bei diesen sozialen Organisationen hat so eine perfide, weil dann plötzlich Menschen von Werbung sprechen und nicht so, ey, jo, wir haben noch nie irgendeinen Menschen bezahlt da draußen, der irgendeinen Shoutout gemacht hat oder sich engagiert hat für Viva Con Agua. Und plötzlich wird es ja als Werbung wahrgenommen. Und und ich bin da halt, es ist so eine perfide, so eine schwierige Diskussion ja auch, weil man könnte natürlich mit viel Werbung auch sicherlich die Spenden nochmal deutlich erhöhen. So, ich weigere mich aber so ein bisschen in dieses Werbegame einzusteigen und einfach Werbung zu machen, weil ich so ein bisschen, ja, ich finde so, weiß ich nicht, Spendengeld nehmen, um dann mehr Spendengeld zu bekommen durch Werbung, ja, interessante Diskussion, aber habe ich auch noch nicht so nicht.
Ja, aber ich glaube dadurch, dass, also ihr seid ja eure eigene Werbung, dadurch, dass jeder weiß, was ihr macht, dadurch, dass jeder weiß, das Geld kommt bei euch da an, wo ich es investiere, und das ist, finde ich, das Besondere. Man hat bei euch diese Transparenz, man weiß ganz genau, wo was ankommt, und das finde ich das Schöne, weil ich glaube, das fehlt vielen Leuten, wenn sie spenden möchten, dass sie nicht weiß, kommt das Geld wirklich an, und bei euch ist es der Fall und das ist ja das Geile. Und ihr habt so viele Leute, die permanent für euch kostenlos Werbung machen und auch machen würden, und deswegen, ich weiß gar nicht, ob ihr das bräuchtet. Und vor allem, ihr macht ja auch so viele geile Aktionen, ihr seid ja so kreativ, ihr macht diese ganzen Livestreams, diese Live-Spendenaufrufe, dann euer erst, also mit Felix Lobrecht zum Beispiel, bestes Beispiel, wie ihr da eure erste euer Live-TV gemacht habt, das ist ja so abgefahren, und wie viel Geld da zusammenkam, wie viel war es, 40.000 oder so?
Ich glaube, ja, heftig. 44.000 Euro, 21.000 Euro Sponsoring noch. Plus 1880 Klopapierpackungen und wahrscheinlich Hammer. Der peinlichste Moment in meinem Leben.
Welcher?
Als ich Witze erzählen musste. Und einfach, ich werde das nie wieder, also wirklich, das war, dass ich diesen komischen Witz aus irgendeinem Puff, den ich einmal gehört habe, diesen Witz erzählt habe. Wirklich, das hat mir, da war ich, während ich ihn erzählt habe, kennst du das, wenn du schon weißt, nein, scheiße, das kann nicht gut enden. Ja. Und du kannst aber jetzt auch nicht aufhören, so klassisch, aber du weißt schon, oh je.
Ja, verbal schmeißt du ein Kind in den Brunnen, ne? Ja. Also das ist schon, du entscheidest dich verbal, also, ne, du nimmst ihn ja nicht schon so, scheiße. Und verbal machst du die komplett wilde Abfahrt. Das ist so bescheuert, aber manchmal kommt man auch einfach nicht mehr raus. Und ich fand es so witzig. Aber Felix Lobrecht, ne, der lacht halt auch nicht. Der ist ja ein selektiver Lacher. Der lacht ja jetzt auch nicht über alles und jeden. So, ich habe da ja zum Beispiel gar keinen Anspruch. Ich lache einfach immer. Yeah. Und der ist da ja, ne? Der braucht seine Qualität, dass er lacht. Und den, also so als Champions League-Gegner, gegen den zu konkurrieren und ihm einen Witz zu sagen, worüber er lacht, ey, boah, ich glaube, das schaffen nur wenige. Und ja, dass du das nicht geschafft hast, fühl dich nicht schlecht.
Danke für die Blumen. Ich habe da einfach nur wieder gemerkt, wie viel Arbeit auch oft nicht gesehen wird. Also, dass einfach da ja im Normalfall einfach ein Redaktionsteam sauber Witze vorbereitet hat. Also jede Challenge einfach. Ich habe so einen Einlauf von einer wunderbaren Freundin und Ex-Kollegin bekommen, die mir danach ein langes, ausführliches Feedback geschrieben hat, die gesagt hat, Micha, bei der Relevanz an Protagonistinnen, die du da hattest, hast du mal wieder verkackt, weil da muss dir jemand Witze vorbereitet haben. Jede Challenge muss komplett durchdacht sein, muss TV-fähig sein und so weiter. Und das ist schon, was ich sehr spannend finde, ist dann ja immer, und das kennst du aus deiner Welt ja auch, wie viele Leute dahinter arbeiten, damit es funktioniert. Auch bei Nalu jetzt, ne? Mittlerweile, du kannst nicht Jens Spahn interviewen und nicht komplett on point und vorbereitet sein.
Ja, klar.
Das ab einer gewissen Liga funktioniert das nicht. Ab wann hattest du ein Management?
Oh, ich glaube vor 4 Jahren oder sowas.
Okay, schon früh angefangen, ne? Wann hast du überhaupt, wie lange gibt es dich in dieser öffentlichen Welt? So.
Keine Ahnung, ich habe gar kein Zeitgefühl, aber ich habe vor 7 Jahren mit dem Radio angefangen, das weiß ich.
Das war dein erster Job quasi als Moderatorin?
Ja, also ich habe mit 17 direkt nach dem Abi, habe ich direkt beim Radio angefangen. Also,
bist du echt erst 26?
24. Ja, ich bin richtig kleiner Stöpsel noch.
17, oh Gott, ich kann ja wirklich Mathematik ganz... Okay, krass.
Ja, genau. 34?
Krass,
vor 7 Jahren?
Wahnsinnig. Was, okay. Mit 17 angefangen. Und wie kamst du auf die Idee, dich da zu bewerben? Also so als 17-Jährige? Oder wie lief das?
Oder also ich habe halt früher, wir hatten halt nie einen Fernseher. Und ich habe immer nur Radio gehört, diese Bum-Bum-Musik von Big FM. Ja. Und meine Mama hat es mir dann immer sonntags verboten, da gab es dann nur Klassik, weil sie gesagt hat, nein, wir brauchen auch ein bisschen Kultur im Haus.
Finde ich super, einen Tag die Woche kein Big FM.
Ja, und sonst habe ich dann halt immer Big FM gehört und dann irgendwann dachte ich mir so ganz ehrlich, ich will auch mal diesen Job haben, dieses Privileg, nur Kacke zu labern und dafür bezahlt zu werden. Und dann war das plötzlich so mein Traum und dann habe ich gesagt, okay, ich will es erreichen. Dann habe ich mich für ein Praktikum bei einem anderen Radiosender zuerst beworben gehabt, wurde da direkt genommen, hatte das Praktikum, dann die Ausbildung, also das Volontariat, hatte direkt meine eigene Sendung und dann hat mich Big FM abgeworben. Und dann saß ich plötzlich bei Big FM. Ja, und
das war der andere Sender?
Antenne 1.
Ah, okay, ja. Kennt man natürlich auch. Und dann,
war auch voll cool, aber natürlich noch ein bisschen konservativer. Und dann kommt da plötzlich dieser geisteskranke Big FM-Schuppen um die Ecke und sagt so, hey, wir finden dich super, komm zu uns. Und ich dachte mir so, hey, das muss irgendeine Verwechslung sein. Das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Und dann haben die mich ziemlich schnell in die Morningshow geschoben. Und da war ich dann und hab 4 Jahre bei Big FM mein Unwesen getrieben.
Morningshow heißt wie viele Stunden?
Von 5 bis 9:30 die Morningshow. Davor, also klar, ab 4 Uhr aufstehen jeden Morgen und dann danach immer Interviews, Live-Moderation. Wir waren dann halt auch oft an Wochenenden, zum Beispiel bei Rock am Ring, da habe ich die Mainstage für 80.000 moderiert. Und das kommt dann alles so on top, was halt ultra geil ist, aber ich habe ja pro Nacht, glaube ich, so im Schnitt 4 Stunden gepennt, weil es halt einfach alles zu viel war. Und dann noch irgendwelche Shootings und Gott, was nicht da alles anstand. Also da Schlaf, keine Zeit. Aber du kennst es ja.
Ja, jetzt Bix. Die Rock am Ring ist habe ich noch nicht erfahren, aber ja, ich habe auch schon mal, ich glaube, da habe ich auch, seitdem kannst du mich nachts wecken und ich könnte vor jedem sprechen, weil wenn du einmal, ich konnte ja früher nicht mal in der Uni vor Studenten ein Dings, ein Referat halten oder so und ich weiß noch, die erste große Bühne, also wirklich groß, ne, so 40.000, 50.000 Southside, so. Ich habe Zigaretten hinten geraucht, nervös, ohne Ende, voll in die Hose geschissen. Aber danach, irgendwann wird's ja dann, kriegst du es halt einfach und weißt, ja, okay, die fressen dich auch nicht auf und so, und du kriegst es schon hin und so. Aber wo hast du am meisten gelernt? Also, weil du bist ja so unfassbar flexibel, finde ich. Und das ist wahrscheinlich so, wenn ich so von draußen drauf gucke, weil du so viel Unterschiedliches und dich die ganze Zeit, also Dinge gemacht hast, die du nicht konntest und die du neu lernen musstest.
Es ist immer noch so, ich mache eigentlich nur Dinge, die ich nicht kann und dadurch lerne ich extrem viel. Aber also ich glaube, so die ersten Live-Moderationen bei Big FM zu wissen, du, also egal was du jetzt, wenn du hier jetzt reinrülpst, hören das durch dieses Mikrofon, 1,5 Millionen Menschen, das zu wissen, wirklich, ich bin hier gestorben.
Entschuldigung.
Ja, genau, so habe ich mich auch gefühlt. Ich dachte wirklich nur, dass ich kotze gleich alles voll. Und boah, das war aber gerade ein guter Röhrer.
Ja. Also. Hast du es alleine moderiert oder nee, Morningshow ist zu zweit immer, ne?
Ja, wir waren zu zweit, teilweise dann zu viert, also es war je nachdem, wie es gerade gepasst hat, waren wir halt teilweise zu viert und da, also das Mikro aufzumachen und eigentlich hast du ja bei jedem Sender, du hast ja eine riesen Redaktion dahinter, dir wird ja alles geskriptet, also vorgeschrieben und du liest ja eigentlich nur ab als Moderator. Aber bei Big FM ist das Ganze nicht so. Du hast einen Typen im Hintergrund, der irgendwie ein paar Sachen organisiert. Dann hast du dich selbst und dann geht's Mikro an und du musst, es kann sein, da kommt das krasseste gesellschaftskritischste Thema und du musst binnen Sekunden, weil du direkt angesprochen wirst, musst du halt irgendeine krasse Meinung entwickeln in deinem Kopf in 3 Sekunden, weil du musst irgendeine gute Meinung haben, die repräsentativ ist oder die Hörer so triggern, dass sie anrufen. Und das halt in so einer kurzen Zeit zu lernen, hilft extrem. Also die schmeißen dich gefühlt jeden Morgen frisch ins kalte Wasser und du lernst immer schneller schwimmen.
Das ist quasi der Mechanismus bei BigFM gewesen, dass du, okay, spannend, weil das bedeutet ja auch, dass du gar keine Vorbereitung machen kannst. Du kannst dich nicht vorbereiten drauf.
Nicht so wirklich. Also klar, wenn es ein krasses Thema ist, wenn zum Beispiel am Vorabend ein Amoklauf war, dann kannst du dich natürlich über die Nacht
sicher
vorbereiten
sein,
und versuchen,
klar.
Genau, dass du einfach die Fakten weißt. Ja. Aber deine subjektive Wahrnehmung, deine Meinung, deine ganze Geschichte dazu, die musst du natürlich selbst, also man muss einfach immer versuchen, eine gute Meinung zu entwickeln und das ist nicht immer einfach, vor allem wenn man sich mit einem Thema noch gar nicht auseinandergesetzt hat und da muss man schon schnell eine gute Meinung erlernen zu haben und auch du musst halt auch zu jedem Thema brauchst du eine Meinung und auch das fällt manchmal schwer, weil man sich manchmal denkt so, hä, habe ich mich noch nie damit auseinandergesetzt und plötzlich sagen die dir so, okay, wie ist deine Meinung zu XY und du stehst da so, weiß nicht, das geht da nicht, du musst halt immer on point deine Meinung wissen.
Aber war es deswegen vielleicht auch erfolgreich, weil du quasi immer Haltung, Kante gezeigt hast und das ist immer neu war?
Bestimmt. Also wir hatten bei uns jetzt in der Morning Show, die war so erfolgreich wie, glaube ich, nie zuvor. Also BigFM gibt es ja jetzt, glaube ich, seit 15 Jahren und wir haben da halt so krass viel gerissen. Wir hatten halt auch so krasse Aktionen. Wir hatten die erste Party in der Schwerelosigkeit zum Beispiel und waren Tomorrowland FM der einzige Partner in Deutschland, der das Ganze präsentieren durfte. Also wir haben da schon krasse Sachen gemacht. Und da willst du natürlich auch immer mehr und immer krasser und weiter. So der Klassiker.
Wie war dann deine Kündigung für dich?
Oh, die war sehr tränenreich. Ich habe so geweint, weil ich habe einfach gekündigt, ohne was Neues zu haben. Und habe einfach gesagt, hey, ich fühle es nicht mehr. Da waren irgendwie einige Streitereien, auch intern mal. Und dann war für mich ganz klar so, ey, weißt du was, ich habe hier jetzt alles gerissen, was ich reißen wollte. Danke, tschüss. Und dann habe ich gekündigt und ich habe es so geplärrt, das war so herrlich. Weil ich dachte wirklich, ich bin diese Kündigung, ich so geistig, so oft durchgegangen. Und dann den Hörern zu sagen, du kündigst und dann unendlich viele Resonanzen zu bekommen, dass die Leute auch heulen. Weil du hast ja jeden Morgen mit denen sozusagen den Tag in den Start gemacht, den Start in den Tag erledigt. Und boah, da wurde also auf jeder Seite viel geweint. Aber ich wollte einfach so mal ins TV weitergehen und das ausprobieren. Und du kennst es bestimmt, wenn du jeden Morgen auf einen Berg kletterst, der wunderschön ist, es macht richtig Spaß. Irgendwann siehst du einen anderen Berg in der Ferne und findest den vielleicht ein bisschen spannender. Der ist vielleicht noch ein bisschen höher. Da ist, weiß nicht, da sind verrücktere Pflanzen drauf und da ist Schnee und Sonne und alles Mögliche. Und dann willst du auf den anderen Berg und dann musst du aber den einen verlassen. Das heißt, ich bin jetzt vom Radioberg runtergeklettert und kletter jetzt auf den TV-Berg.
Das finde ich eine sehr schöne Analogie. ist dir eigentlich bewusst, dass, oder war dir das davor bewusst, dass ganz viele Menschen wirklich so eine Art Beziehung zu dir haben? Weil das ist ja eine sehr absurde. Ich habe das mal gemerkt mit Joko. Ich kenne Paul Rippke sehr gut und dann habe ich, als die angefangen haben mit ihrem Podcast, habe ich den ein paar Mal gehört und irgendwann dachte ich so, dass man da eine Verbindung hat und so. Und Joko hat mich davor einmal getroffen, aber wirklich auf ganz kurz Hallihallo und das ist der Biber Konakwa-Typ, hallo, tschüss. So, also gar nicht wirklich. Und dann habe ich ihn getroffen und dachte, ey, ich kenne den und bin ihm natürlich auch eher so begegnet, als dass ich ihn nicht kenne. Und dann ist mir so bewusst geworden, ey, warte mal, du kennst den gar nicht. Du hast 3, 4, 5, 6, 7, 8 Podcasts von ihm gehört und du denkst, du hast eine persönliche Verbindung zu dem, weil du seine Stimme kennst, auch seine Reaktionen und so, ne, und so einfach so eine Persönlichkeit. Und das war ja bei dir dann auch so, weil sonst würden die Leute ja nicht heulen, sondern die kannten dich ja, die kannten deine Reaktion, die kennen dein komisches Gerübse bei 1,5 Millionen, egal, passiert halt. So, ist auch nur eine menschliche Reaktion. War dir das damals schon bewusst oder ist dir das erst danach bewusst geworden?
Mir war schon bewusst, dass die Leute mich mit zu ihren intimsten Orten nehmen. Also die duschen ja sozusagen mit dir, die nehmen mich mit aufs Scheißhaus, die nehmen mich überall hin mit und du startest immer mit diesen Menschen in den Tag und sie mit dir. Und ich habe das lange gar nicht so gecheckt, aber dann auf den ganzen Festivals und egal wo ich war, die Leute rennen zu mir und umarmen mich und sprechen mit mir über ihre tiefsten Probleme oder ihre größten Freuden und teilen einfach alles. Und für die ist ganz klar, ich kenne die. Und du stehst und dann denkst du so, ja, ich weiß nicht mehr, wie du heißt, und du erzählst mir gerade von deinen schlimmsten Ängsten. Freut mich voll, aber es ist schon krass. Also, das ist schon heftig, was das mit den Leuten macht und auch mit einem selbst. Und das unterschätze ich teilweise schon noch extrem. Also, aber auch zum Beispiel mit dem Weißen Ring, der sich ja gegen Gewalt an Frauen einsetzt. Ich habe das bei Instagram kommuniziert. Wir haben die Kampagne mit dem Weißen Ring gemacht. Und dann schreiben dir wirklich Frauen, hey, das habe ich noch niemandem erzählt, aber ich werde auch, weiß ich nicht, ich habe auch solche Konflikte zu Hause und mein Mann schlägt mich oder egal was. Und du kommst so auf die intimsten, Ebenen mit eigentlich fremden Menschen, die sich aber sicher sind, dich zu kennen. Und du hilfst diesen Menschen dann auch. Oder dass sie dann schreiben so, hey, danke, dass du das kommunizierst. Ich habe mich jetzt nach 10 Jahren kompletter Krieg mit meinem Ehemann, habe ich mich jetzt getraut, mich beim Weißen Ring zu melden und mir Hilfe zu holen. Und solche Sachen, da bin ich selbst am Heulen, weil ich das so krass finde, was man erreichen kann bei eigentlich fremden Menschen und was die auch zulassen.
Mic drop. Vielen Dank, Laura.
Laura. Danke, Jessica. War nett mit dir, Jürgen.
Rebecca, danke. Dein Dirk.
Oh Gott. So,
beste Ende. Ich konnte nichts mehr sagen gerade, weil ich finde, jetzt müssen wir was sagen. Jetzt können wir nicht leider Mic drop. Ich finde, der Weiße Ring macht so eine unfassbare Arbeit, dass man sich gar nicht, dessen Ausmaß ich mir gar nicht bewusst war, weil es in meiner Lebenswirklichkeit einfach gar keine Rolle gespielt hat. Für mich war das, ich bin mit 4 Frauen aufgewachsen. Also wenn dann, das will ich nicht witzig meinen, wäre ich verprügelt worden. Also ne, wenn ich 2 große Schwestern habe, eine Mama und alles und dann noch einen weiblichen Hund. Und das... Dann haben immer viele Leute, ach ja, aber das jetzt als weiblich zu bezeichnen und so weiter, aber es ist ein Riesenunterschied, weil die sind zum Beispiel läufig, die haben auch ihre Menstruation und so weiter. Und ich glaube, sie hatte ein wunderbares Wesen, dieser Hund, und war für mich eben mehr. Deswegen, was ich eigentlich sagen will, bevor ich wieder merke, dass ich aus der Nummer nicht sauber rauskomme, ist, dass diese Brutalität, die dort einen auch trifft, so, ne? Ich meine, man sagt dann zu so einer Kampagne zu, ohne sich wahrscheinlich komplett bis ins Ende damit auseinandergesetzt haben, weil das kann man gar nicht, weil die Reaktionen sind ja quasi das, was die Kampagne dann noch, die Verlängerung der Kampagne, die mit der du nicht rechnen kannst. Du kannst, oder korrigier mich, also man kriegt Reaktionen, aber was du alles an Reaktionen bekommen hast, das war dir ja nicht ansatzweise bewusst, oder?
Nee, im Voraus weißt du das ja auch gar nicht. Und du würdest dir natürlich Menschen damit zu bestärken, zu bekräftigen, sich Hilfe zu holen. Aber du weißt ja nie, akzeptieren die das Ganze? Wollen die das wirklich? Suchen die sich wirklich, nachdem ich die Kampagne mache, suchen die sich aufgrund dessen tatsächlich Hilfe? Und das kannst du ja nie planen. Aber dass es dann wirklich so kommt, ist halt, finde ich, das ist, sowas macht man natürlich ehrenamtlich. Und das ist, finde ich, die schönste Bezahlung, die du bekommen kannst, ist zu wissen, da hat sich jetzt eine Frau wirklich aus der Scheiße rausgewunden und hat sich Hilfe geholt.
Mic drop, jetzt aber. Mit der wunderbaren Rebecca Weipert.
Und dem Hans-Jürgen Fritz.
This is Viva Con Agua. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.